HR Info. Himmel und Erde.
Mit Klaus Hofmeister und diesen Themen in der kommenden knappen halben Stunde. Der rockende Benediktiner zum Tode von Abt Notker Wolf. Ist die Beichte für Erstkommunionkinder noch zeitgemäß? Kritiker und Befürworter im Streit. Und unser Sonntagsthema, die Gartenlust, warum unsere Seele es liebt, im Garten zu sein und warum uns das an das Paradies erinnert. Er war bekannt als der rockende Benediktiner. Bekannt wurde er mit E-Gitarre und Mönchsgewand auf der Bühne. Aber Abt Notker Wolf war zugleich auch einer der einflussreichsten deutschen Kirchenmänner in Rom, denn er war 18 Jahre lang Abt Primas und damit Chef der weltweiten Benediktinergemeinschaft. Bekannt wurde er durch zahlreiche Medienauftritte und auch viele Bücher. Der 83-Jährige starb auf der Rückreise aus Rom am Abend des 2. April in einem Frankfurter Flughafenhotel an einem Herzinfarkt. Julia Kammler erinnert an den außergewöhnlichen Mönch.
Neugierig, lebendig, aufgeweckt, scheinbar rastlos und durchaus auch unbequem. Typische Eigenschaften von Notker Wolf, dem rockenden Benediktinermönch, der stets mit Querflöte und E-Gitarre unterwegs, bei den Beatles das Rebellische vermisste und mit seiner eigenen Band sowie Deep Purple auf der Bühne stand.
Musik gehört einfach zu meinem Leben, das ist ein Ausdruck meines Gemütes, meines Herzens, meiner Empfindungen seit meiner Kindheit.
Geboren 1940 als Werner Wolf in Bad Grünenbach im Unterallgäu, aufgewachsen in einer gut katholischen Familie, hat Wolf schon früh den Wunsch, Missionar zu werden.
Ich habe meinen Pfarrer gefragt, wo ich denn hingehen solle. Dann guckt er mich an und er wusste meine Vorliebe und meine Vorliebe für die Liturgie. Und hat er gesagt, so wie ich dich kenne, gehörst du nach St. Ottilien.
Nach dem Abitur tritt Notker Wolf dort ins Kloster ein, studiert in München und Rom Theologie, Philosophie, Astronomiegeschichte, Chemie und Zoologie. Mit 31 Jahren ist er bereits Professor an der päpstlichen Hochschule St. Anselmo. Die Karriere? Steil.
Ich weiß nicht, ob das Karriere ist. Ich habe nie in meinem Leben das tun können, was ich eigentlich gewollt hätte. Ich wollte ja in die Mission gehen, nach Afrika oder vor allem auch Asien.
China und Nordkorea besucht Notker Wolf in seinen Jahren als Erzabt von St. Ottilien, hilft dort bei der Errichtung von Klöstern und größeren Krankenhäusern. Im Jahr 2000 wird er Abt Primas, oberster Repräsentant aller Benediktiner weltweit. 16 Jahre lang leitet Wolf von Rom aus den Orden. Es ist der Dienst am Menschen, der den Mönch durchs Leben trägt und sein unerschütterlicher Glaube.
Ich glaube, dass der Herrgott enorm viel Barmherzigkeit hat. Und der Herrgott hat auch Humor, bin ich überzeugt.
Notker Wolf, der mehrere Sprachen fließend spricht, kann aber auch anders.
Ich bin ein loyaler Typ, aber kein Unterwürfiger. Und wenn irgendwelche Dinge mir nicht passen, dann sage ich das gerade raus.
Ehrlich hält Wolf der Gesellschaft den Spiegel vor. In seinem Buch »Worauf warten wir? Ketzerische Gedanken zu Deutschland« ruft der Benediktiner zu mehr Eigenverantwortung und weniger Hartz IV auf, plädiert für ein Ende des deutschen Anspruchsdenkens und ein Ende der sozialen Hängematte. Aufregung und Schlagzeilen? Vorprogrammiert. Auch an der katholischen Kirche übt er Kritik. Wolf fordert mehr Barmherzigkeit statt Prunk, Selbstdarstellung und Bevormundung.
Die Kirche tut sich sichtlich schwer mit dem modernen Freiheitsbedürfnis der Menschen und dem Freiheitsverständnis. Und da ist die Gefahr, immer wieder in Mechanismen der Bevormundung zu verfallen. Das ist generell, das gilt nicht nur für den Papst, für alle. Das ist ja auch sonst so. Das ist nicht nur in der Kirche, auch in der Gesellschaft. Wenn ich das für unsere Politiker ansehe, überall ist wieder das Bedürfnis, andere Menschen zu bevormunden. Und da bin ich allergisch dagegen.
Notker Wolfs Bücher erreichen Spitzenplätze auf den Bestsellerlisten. Er selbst fliegt in Spitzenzeiten pro Jahr bis zu 300.000 Kilometer um die Welt, ist gern gesehener Gast in Talkshows und wird mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Jetzt ist der umtriebige Benediktinermönch gestorben.
Mein Lebenstraum, ach ja, wie hat man früher gesagt, mal in den Himmel zu kommen, das ist mein Lebenstraum.
Der rockende Benediktiner, Julia Kammler, erinnerte an Abt Notker Wolf. Heute begeht man in der katholischen Kirche den Weißen Sonntag, traditionellerweise der Tag der Erstkommunion für die 8- und 9-jährigen Kinder. Verbunden mit dem ersten Gang zur Kommunion ist in der Regel auch die erste Beichte. Doch diese Praxis wird seit Jahren kritisiert. Ist es für Grundschulkinder altersgemäß, ihre Sünden dem Priester zu beichten? Michael Hollenbach berichtet über diese Kontroverse.
Justus Benne ist 9 Jahre alt und wird demnächst zum ersten Mal zur Kommunion gehen.
Für mich bedeutet es sehr viel. Damit gehe ich ja nochmal so richtig halt in die Gemeinde ein.
Er wird zum ersten Mal die Hostie nach katholischer Glaubenslehre der Leib Christi zu sich nehmen. Und er wird vorher zum ersten Mal beichten.
Bei der Beichte geht es darum, dass man halt seine Sünden sozusagen an Gott weitergibt.
Und was sind für ihn Sünden?
Sachen, die man gemacht hat, die vielleicht nicht okay waren.
Zu den Kritikern der Kinderbeichte zählt der Psychiater Harald Dressing. Er hat die 2018 veröffentlichte sogenannte MAG-Studie zum Missbrauch in der katholischen Kirche geleitet. Dressing bezweifelt, ob Drittklässler Themen wie Schuld, Sünde und Versöhnung erfassen könnten. Martina Teipel ist Gemeindereferentin und begleitet seit Jahren Kinder bei der Vorbereitung auf die Erstkommunion. Sie hält der Kritik entgegen.
Es ist im Menschen grundgelegt, dass der Mensch weiß, ich handle jetzt richtig oder ich handle falsch. Und auch Kinder haben das. Nicht umsonst ist es so, dass die Kinder in der Regel nach diesem Gespräch ganz erleichtert wiederkommen. Manche hüpfen sogar über den Kirchplatz und sagen, können wir morgen wieder beichten, weil es befreit.
Die Beichte, oder wie es in der katholischen Kirche heute heißt, das Sakrament der Versöhnung, steht und fällt mit der Person des Pfarrers. Der katholische Kulturhistoriker Hubertus Lutherbach, Jahrgang 1961, erinnert sich an seine Kindheit.
Es ist nicht so gewesen, dass der Priester das einfach angehört hat, sondern er hat oftmals geurteilt, bewertet, vielleicht sogar diffamiert. Jedenfalls so, dass viele Menschen davon traumatisiert worden sind. Und das wird seinen gehörigen Teil dazu beitragen, dass viele Menschen da heute Abstand nehmen.
Auch heute gäbe es noch Kritik mancher Eltern, räumt auch Gemeindereferentin Martina Teipel ein.
Eltern sagen das auch. Warum muss das sein? Finden wir gar nicht mehr angemessen in der heutigen Zeit. Das passiert auch oft. Und ich glaube, das passiert meistens deswegen, weil viele Eltern Erfahrungen mitbringen, die für sie schlecht waren. Und dieses allerdings auf das Kind leicht projizieren.
Die Akzeptanz der Erstbeichte der 8- und 9-Jährigen hat in den vergangenen Jahren immer wieder einen Prozess kontroverser Diskussionen durchlaufen.
Es war früher noch mal ganz klar, am Anfang so, ohne Erstbeichte geht auch gar nichts. Das hat sich sehr gewandelt. Es war eine Zeit lang sogar so, dass mal Kommunionkurse ohne direkt Beichte vorher stattgefunden hat und dass man gesagt hat, also man würde die Beichte anbieten für die, die es hinterher dann noch machen wollen. Da ist man aber auch inzwischen wieder von abgerückt und jetzt ist es eigentlich so, dass wir das Thema Beichte, Versöhnung mehr in den Fokus wieder nehmen. Es ist schon ein wichtiger Punkt.
Trotz der veränderten Form, der Münsteraner Theologieprofessor Michael Seewald ist skeptisch. Er wünscht sich bei der Beichte für Jung und Alt absolute Freiwilligkeit.
Ich halte diese Verpflichtung für hochproblematisch. Diejenigen, die die Möglichkeit haben möchten zu beichten, sollen das natürlich tun können. Aber jemanden zur Beichte zu verpflichten, widerspricht im Prinzip auch der Rationalität dieses Sakramentes.
Die Beichte für Erstkommunionkinder, ob das noch zeitgemäß ist, darüber wird gestritten. Michael Hollenbach berichtete darüber. Man muss nicht erst sterben, um ins Paradies zu gelangen, solange man einen Garten hat. Das sagt ein altes persisches Sprichwort. Der Garten ist ein Seelenraum für uns und seit Adam und Eva ein Traumland. Eingehegt ist er und gibt uns das Gefühl von Sicherheit. Er ist ein Ort des Wachsens und Blühens und ein Ort, der uns die Lebensweisheit vom Werden und Vergehen vor Augen stellt. Jeder Hobbygärtner weiß, wie befriedigend und erdend es ist, dort mit den Füßen auf dem Boden und den Händen in der Erde zu Pflanzen zu gestalten und dem Wachstum die besten Bedingungen zu schaffen. Im Garten kann man abschalten und wieder in einen natürlichen Zustand des Zusammenwirkens mit der Natur kommen. Das ist der Grund dafür, dass wir heute mal in unserem Sonntagsthema in HR Info Himmel und Erde uns um den Garten kümmern und die Gartenlust, also unsere Freude, im Garten zu sein und zu gärtnern. Dagmar Hase hat erkundet, warum der Garten für uns seit Jahrhunderten schon so ein Sehnsuchtsort ist.
Die Sehnsucht, sich mit der ihm oft feindlichen Natur auszusöhnen, indem er sie formt und beherrscht, trieb den Menschen zur Gartenbaukunst. Er wurde sesshaft. Nicht umsonst stammt das Wort Garten von dem indogermanischen Wort für Gärte ab, Weiden- oder Haselnusszweige, die das eigene Stückchen beackertes Land umfrieden. Genauso wie Paradies, das auf eine altpersische Wortwurzel zurückgeht, die Umwallung, Umzäunung meint, ein wundersamer Ort, der kein Unglück kennt. Rückzug vor der feindlichen Welt, Raum für Gedanken und Gefühle, wie eine Gartengestalterin bekennt.
Ich habe hier schon vor Freude in dem Garten getanzt. Ich bin auch, wenn ich ganz, ganz traurig war, hier in den Garten gegangen und er hat mich beruhigt.
Nicht von ungefähr ist unsere Sprache durchsetzt von gärtnerischen Ausdrücken. Wir kennen eben Wortwurzeln oder Wortstämme, haben eine weit verzweigte Verwandtschaft, wachsen und gedeihen, zum Beispiel im Kindergarten, schlagen Wurzeln und stehen in der Blüte unserer Jahre, auch wenn sich der Mensch im Verlauf seiner Ideengeschichte immer weiter von seiner ursprünglich natürlichen Umgebung entfernt hat. Die Gartenbaukunst ist ein Spiegel menschlichen Selbstverständnisses. Waren die altägyptischen Tempelgärten noch den Göttern und verstorbenen Pharaonen geweiht, die heiligen Haine der Sumerer von Göttern bewohnt, so ergötzten sich die Griechen bereits bei intellektuellen Auseinandersetzungen in Volksgärten. Und in den italienischen Renaissancegärten schließlich folgte die Anlage streng der menschlichen Logik. Versailles ist das Abbild einer allzu menschlichen absolutistischen Staatsidee. Dem englischen Landschaftspark wie dem Schrebergarten liegt wiederum die Idee individueller Freiheit zugrunde. Wobei die Freiheit darin zu bestehen scheint, die Natur zu beherrschen, indem man ihren Gesetzen gehorcht. Gartentherapeuten beobachten, dass Patienten, die mit Pflanzen arbeiten dürfen oder sich wenigstens viel in abwechslungsreich gestalteten Parks aufhalten können, sich schneller erholen und weniger Medikamente brauchen. Es ist, als kehrten wir für Augenblicke zurück zu einem Ganzen, aus dem wir kommen, so wie es der Dichter Josef Mühlberger in seinem Schlussstück beschreibt.
Nun weiß ich, was des Gartens Seligkeit mir wies, was Berg und Meer, Tempel und Haus nicht konnten. Erinnerung an das verlorene Paradies. Nun erst verstehe ich auch der Bäume nächtlich Reden, der Blumen Schlaf und Traum, den Übersonnten, die Hoffnung auf ein fernes Eden.
Sehnsuchtsort Garten, Dagmar Haase hat das ein bisschen erkundet durch die Geschichte. Ja, und die ganze Geschichte beginnt natürlich im Paradiesgarten. Adam und Eva und Gott und dann das Drama, dass sie die Unschuld verlieren und den Garten verlassen müssen. Was sagt das alles über unsere Gartenlust und was ist das eigentlich für ein Sehnsuchtsort, dieses Paradies? Das haben wir mit dem Alttestamentler Professor Achim Behrens besprochen. Meine Kollegin Daniela Baumeister hat ihn dazu befragt.
Dieser Garten Eden, was ist das für ein Garten?
Also die Bibel, das vergisst man leicht, entsteht ja in der Welt von Tausend und einer Nacht, also im Orient, mit all den Genüssen, Gerüchen und Geräuschen, die man sich da so vorstellen kann, ohne zu exotisch zu werden. Und am Anfang heißt es, versorgt Gott die Menschen dadurch, dass er ihnen einen Garten pflanzt. In diesem Garten ist es schön, es wachsen Blumen zur Freude, es wachsen aber auch Nutzpflanzen. Der Mensch muss den Garten auch bebauen und bewahren. Und es ist alles da, was der Mensch braucht. Es ist nicht das Schlaraffenland, da fliegen keine gebratenen Tauben umher. Ganz am Anfang waren die Menschen wahrscheinlich sogar Vegetarier. Aber es gibt Früchte in dem Garten, die man essen kann. Die Vorstellung des Gartens kommt aus dem altorientalischen Königsbild. Da ist ein Garten ein umzäunter, ein geschützter Raum, in der sich die ganz besonderen Menschen aufhalten dürfen.
Das heißt, diesen Garten oder diese Gärten hat es wirklich gegeben?
Ja, solche Gärten hat es gegeben, meist in den Königspalästen in Persien und im Zweistromland. Und die Bibel erzählt nun, dass dieser Garten am Anfang für alle Menschen da war, nicht bloß für die Könige. Und das Paradies, der Garten Eden, wird ja sogar verortet, indem Flüsse benannt werden, die dort entspringen sollen. Und mindestens zwei von denen, nämlich der Euphrat und der Tigris, waren den ersten Hörern und Leserinnen dieser Geschichte auch bekannt.
Nun gut, es gibt viele Gärten. Was ist dann das Besondere an diesem einen paradiesischen Garten?
Ja, das Besondere ist eben, dass Gott selber ihn gepflanzt hat für alle Menschen und dass das die Welt so ist, kann man sagen, wie sie eigentlich mal gedacht war. Menschen und Tiere leben in Frieden, haben, was sie brauchen, aber es ist ein Garten, in dem man sich auch betätigen muss, in dem man arbeiten muss und es ist ein Garten, in dem es eine Grenze gibt. Eine äußere Grenze zu dem Wort Garten auf Hebräisch und den Nachbarsprachen gehört, dass er umzäunt ist, also dass man da geschützt ist. Es gibt aber auch eine innere Grenze, in dem Gott nämlich sagt, es gibt einen Baum in der Mitte von diesem Garten, von dem dürft ihr nicht essen. Und dazu müssen sich die Menschen irgendwie verhalten. Und ich glaube, das gehört auch zum perfekten Leben dazu, dass man in der Lage ist, Grenzen zu akzeptieren oder mit Grenzen umzugehen.
Dann ist es ja besonders blöd, dass wir das verspielt haben. Was heißt es dann ganz konkret? Die Menschen wurden vertrieben aus diesem Garten.
Also die Geschichte versucht auch zu erklären, wie kommt es, dass eine perfekt gedachte Welt nicht perfekt ist? Wie kommt es, dass die Religion und eben auch die Bibel erzählt, Gott hat sich die Welt am Anfang für die Menschen perfekt vorgestellt? Wie kommt es, dass wir die Sehnsucht nach einer perfekten, friedvollen, für allen ausreichenden Welt haben und leben in einer anderen, in der wir Krieg erleben und Hunger und Konflikt? Und diese Geschichte erzählt, der Mensch verspielt diese perfekte Welt. Er ist eigentlich von seinem Wesen her nicht wirklich in der Lage, das Paradies auf Erden zu errichten. Deswegen gibt es nachher die Hoffnung, dass dieser Garten wiederhergestellt wird, sozusagen in einer Zukunft, am Ende der Tage oder in einer Zukunft, jedenfalls, die noch kommt.
Sagt Achim Behrens, Professor für Altes Testament an der Lutherischen Theologischen Hochschule Oberursel. Ein Garten, der seinesgleichen sucht, liegt mitten im hessischen Fulda in der dortigen Benediktinerinnenabtei zur Heiligen Maria. Er ist 2000 Quadratmeter groß und die Nonnen bauen dort Obst, Gemüse und Kräuter an. Von seiner besonderen Geschichte und vor allem von den besonderen Frauen dahinter erzählt die Autorin Meli Kiak in ihrem Buch »Dieser Garten«. Die Autorin hat ihn vor Jahren entdeckt auf der Suche nach einem Ort, an dem sie selbst Gärtnern lernen könnte. Die Geschichte des Gartens selbst beginnt dann aber schon im Zweiten Weltkrieg. 1944 erlebt Fulda seinen ersten großen Bombenangriff. Die Innenstadt liegt in Trümmern, auch das Kloster ist erheblich beschädigt. Besonders schlimm aber wird für die damals 100 Schwestern die Frage, wovon ernähren wir uns?
Was im Kloster Fulda vorhanden war, waren Grundstücke, Gärten und Acker. Nun müssen Sie sich vorstellen, dass in diesem Kloster nicht nur Töchter von Bäuerinnen waren, sondern auch promovierte Germanistinnen, Pharmazeutinnen, Pianistinnen. Die sind es nicht gewöhnt, einen Garten zu bewirtschaften und die haben überhaupt keine Ahnung, was man auf einem Acker macht, wie man Gemüse anpflanzt, um es essen zu können.
Durch Zufall erfahren die Nonnen dann von einer englischen Abtei, die ihren Dünger auf natürliche Weise selbst herstellten und damit sehr gute Ernten erzielten. Das Rezept kam nach Fulda und die Schwestern machten sich ans Werk, die Zutaten herzustellen.
5 Unkräuter, man muss die mörsern, es kommt Honig dazu und so weiter. Und die Nonnen mussten natürlich erst einmal diese 5 Unkräuter anbauen, von denen sie gar nicht wussten, wie sie überhaupt aussehen. Also wurden Bücher gewälzt. Glücklicherweise gab es noch eine Pharmazeutin im Kloster. Und die hat das Ganze dann aufgezeichnet. Man hat sich erkundigt. Und so fing man an, erstmal diese Unkräuter anzubauen, um sie ernten zu können, um dieses Pulver herstellen zu können, um daraus aus den Abfällen des Gartens in einem ganz bestimmten Humusverfahren in nur 6 Wochen Gartenerde zu bekommen. Sie können sich vorstellen, da wird sehr viel versucht, da gibt es sehr viele Fehlversuche auch, aber es gelingt ihnen. Und es gelingt ihnen so gut, dass sich das in Fulda herumspricht.
Und dann dachten die Schwestern sich, vielleicht können wir das Kompostierpulver auch verkaufen. Und sie wagten sich an die Vermarktung.
Und dann bestellen die erst einfach mal so auf gut Glück 5000 Tüten. Und es verkaufen sich sage und schreibe mit unglaublich viel Mundpropaganda 3 Stück. Und die sitzen auf diesen Tüten. Und heute würde man sagen, es ist eines der erfolgreichsten Start-up-Unternehmen in der Gartenbaubranche. Denn aus diesen 3 Tüten wurden dann im ersten Jahr 13 Tüten, im zweiten Jahr 24 Tüten. Und schon innerhalb des ersten Jahrzehnts haben sie 15.000 dieser Kompostierpulver selber hergestellt und verkauft.
Bei ihrem Kompostierpulver verzichteten die Schwestern konsequent auf Chemie, die damals schon stark und oft unkritisch auch eingesetzt wurde. Und so wurden die Schwestern zu Pionierinnen der ökologischen Bewegung.
Dann gibt es die Zeitschrift Winke für den Biogärtner. Die gibt es immer noch, die kann man immer noch im Kloster beziehen. Das ist die älteste deutschsprachige Gartenzeitschrift für biologischen Gartenbau. Und die haben das alles gemacht und daran geglaubt, als es diese Begriffe biologisch, ökologisch gar nicht gab. Also das nannte man in den 40er und 50er Jahren, sagte man dazu naturnah.
In ihrem Buch über die Fulda-Benediktinerinnen und ihren Garten berichtet die Autorin Meli Kiak von starken und selbstbewussten Frauen. Haben wir vielleicht ein ganz falsches Bild von den Nonnen hinter den Klostermauern?
Also dieses Bild von den vergeistigten Nonnen, die den ganzen Tag beten und in der Heiligen Schrift nach Stellen kramen, ist sehr falsch. Die haben einen wirklichen, das sind Unternehmerinnen. Also die Geschichte der Nonnen aus Fulda ist eigentlich eine Geschichte, die in den Wirtschaftsteilen der Zeitungen nacherzählt werden müsste. Das sind Frauen, die ein unglaublich erfolgreiches Unternehmen gegründet haben und sich zum Beispiel auch auf dem Spirituosenmarkt bewähren mussten, darum kämpfen mussten, Alkohol haben zu können, um Likör zu machen und so weiter. Man kann von diesen Schwestern wirklich lernen, wie man mit viel Wissen sich in einem Bereich, nämlich der Wirtschaft, durchsetzt, wo eigentlich niemand auf jemanden wartet. Sie merken es vielleicht selber, meine Verehrung und mein Respekt sind groß und tief.
Sagt Meli Kiak, sie ist Autorin und hat vor Jahren bei den Benediktinerinnen von Fulda eine Zeit verbracht, um das Gärtnern zu lernen. Was sie dabei entdeckte, hat sie in ihrem Buch Dieser Garten aufgeschrieben, Untertitel Die unglaublich fabelhaften Nonnen aus Fulda und ihre genialen Erfindungen. Es wird Frühling und viele Hobbygärtnerinnen und Gärtner zieht es jetzt in den Garten. Der Garten ist ein Erholungsraum für uns und deshalb heute Morgen auch der Sonntagsschwerpunkt bei Himmel und Erde hier in HR Info. Im Garten können wir abschalten und wieder zu uns kommen. Und Gärten sind Orte der Selbst- und Gottesbegegnung. Das sagt Marion Küstenmacher. Sie ist Trainerin für spirituelle Persönlichkeitsentwicklung und Autorin zahlreicher Bücher. Unter anderem hat sie das Buch »Der Seele einen Garten schenken« geschrieben, vom Zauber der Blumen und einfachen Dinge. Daniela Baumeister hat sie befragt.
Gärten sind Orte der Gottesbegegnung, sagen Sie. Was können wir dort erfahren?
Also für mich sind es eigentlich drei Dinge, könnte ich sagen. Das eine ist das Gefühl der Zusammengehörigkeit. Also ich merke jetzt, es rennen jetzt die Eichhörnchen rum im Garten, die Vögel sind da. Ich habe nicht das Gefühl, dass mir der Garten allein gehört, sondern wir gehören zusammen. Das ist Interbeing. Und dann gibt es dieses andere, dieses Gefühl, das macht auch ein bisschen demütig. Man kann ja nicht alles im Garten selber bestimmen. Die Pflanzen machen auch, was sie wollen. Das ist dann eigentlich so diese Co-Creation. Also man wirkt zusammen mit den Pflanzen, mit dem, was da im Garten lebendig ist. Und das Dritte wäre dann einfach Dankbarkeit, dass man auch wirklich einen Garten hat. Das ist sowas Wunderbares. Und ich glaube, alle Hobbygärtner wissen das, dass sie froh sind, dass sie einen Garten haben.
Das heißt, wenn wir akzeptieren, dass der nicht uns alleine gehört, geht es uns besser?
Ja, also auf jeden Fall. Also es nimmt auch ein bisschen dieses anstrengende Gefühl, ich muss jetzt alles wieder im Garten picobello machen. Man kann es auch ein bisschen gelassener angehen, ist auch eine spirituelle Tugend, finde ich. Und das Wichtigste ist eigentlich auch, dass man so die Wahrnehmung schärfen lernt im Garten. Das ist, glaube ich, ich sehe es jetzt an meinem Enkel, der ist jetzt 2, wie viel der zum allerersten Mal sieht, weil er halt im Garten rumrennt und wie er staunt über irgendeinen Käfer oder ein Steinchen, was er gefunden hat, mit einem Muster drauf. Und das ist so eine große spirituelle Kunst eigentlich, wieder ins Staunen zu kommen, weil das uns auch ins Gegenwärtigsein führt, ins Hier und Jetzt, in die Präsenz.
Wie können wir denn diese Wahrnehmung dann noch ein bisschen mehr schärfen?
Also ich glaube, dass man sich ein bisschen Zeit nehmen muss. Einfach, wenn man sich so sagt, okay, das ist jetzt mal der Moment, wo ich gar nichts mache und nur schaue oder fühle und taste, eine Rinde anfasse. Einfach, ich bin da und schaue und dann passiert etwas, wo man merkt, oh, ich bin ja selber Natur, die gerade Natur wahrnimmt. Ich bin gar nicht so fremd, ich bin gar nicht so ein Gegenüber, sondern ich bin Teil. Und dann merke ich auch, dass die Natur durch mich zu mehr Bewusstsein gelangt. Also das ist auch ganz spannend. Kann man natürlich nicht nur im Garten machen, sondern überhaupt auch draußen, wenn man draußen in der Natur ist. Aber im Garten sind einem halt die Pflanzen sehr vertraut, weil man sie halt täglich vor Augen hat und mit denen lebt.
Es gibt sicher jetzt einige, die uns zuhören, die haben vielleicht keinen eigenen Garten oder nur einen sehr kleinen oder nur einen kleinen Balkon. Wie kann man denn grundsätzlich die heilsame Wirkung der Natur erfahren?
Ja, also genau auch so. Man geht raus und dann würde ich immer sagen, such dir vielleicht einen Baum oder eine andere Pflanze, die dich anspricht. Man hat einen Sensus dafür. Das ist jetzt mein Baum oder das ist mein Platz draußen im Freien. Und da würde ich sagen, da kann man auf jeden Fall etwas lernen, was die, ach, das ist uraltes Wissen. Zum Beispiel, die Germanen haben ja gesagt, die hatten eine Rune für grün, aber die bedeutete auch Begegnung. Oder die alten Ägypter hatten Hieroglyphe, so ein Papyrusblatt, und die bedeutete grün und gleichzeitig glücklich sein. Und da kann man sich sozusagen selber auf die Suche machen. Also, wo habe ich das Gefühl, ich begegne etwas und ich komme in Resonanz. Und was macht mich froher? Was macht mich glücklich? Was spüre ich da? Und eine große Mystikerin hier bei uns im Christlichen, die Hildegard von Bingen, die hat von der Grünkraft, von der heiligen Viriditas, dieser grünen Lebenskraft gesprochen. Und die kann man sich, also wirklich überall draußen kann man die entdecken.
Der Garten und die Seele, spirituelle Beobachtungen waren das der leidenschaftlichen Gärtnerin Marion Küstenmacher. Das war HR Info Himmel und Erde mit Klaus Hofmeister. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Sonntag, wo immer Sie ihn verbringen, vielleicht ja sogar in Ihrem Garten.